Wir befinden uns in der zweiten Woche von unserer Echtserie, diesen Auftrag, den wir uns als Gemeinde gesetzt haben, mit den vier einzelnen Buchstaben E, C, H und T. Und ja, wer sich das nicht ganz merken kann, wir haben auch extra Flyer gedruckt. Letzte Woche lagen sie aus, liegen hinten am Technikpult, also könnt ihr euch auch gerne mitnehmen. Auf der Rückseite ist noch Platz für Notizen, falls ihr etwas mitschreiben wollt. Letzte Woche hatte Dominik zum Thema E, den evangelistischen Lebensstil, gepredigt und heute soll es um die christliche Nächstenliebe gehen. Aber bevor ich mit meiner Predigt starte, wollte ich euch nochmal kurz mit hineinnehmen, was uns in der Vorbereitung, wir waren ja ein kleines Team mit Dominik, Johannes, Silas und mir, und haben uns getroffen, was uns da wichtig geworden ist. Und zwar, bei dieser Predigtserie geht es uns nicht darum, dass jeder seinen Buchstaben findet oder seinen Bereich, in dem er arbeitet, wie es vielleicht bei Gaben der Fall ist, wo jeder eine spezielle Gabe hat, die er einsetzen kann, sondern es handelt sich hier um einen Gesamtauftrag, sowohl für jeden Einzelnen als auch von uns als Gemeinde. Heißt, dass jeder vielleicht Präferenzen hat, dass ihm manche Bereiche ein bisschen leichter fallen, auch aufgrund seiner Gaben. Aber wir sollten trotzdem an jedem Bereich arbeiten. Und wo sich diese Bereiche auch ein Stück weit überschneiden können, sieht man oder kann man im Beispiel sehen, wenn wir jetzt die ersten beiden Wochen und ersten beiden Buchstaben zusammennehmen mit evangelistischem Lebensstil und christlicher Nächstenliebe, ist mir da die Heilsarmee eingefallen. Die haben sich das Motto gesetzt, wir kümmern uns. Eine Heilsarmee ist ja auch eine Gemeindebewegung, wo man da schon sieht, dass denen diese beiden Punkte wichtig ist. Und da habe ich auf der Webseite von denen in der Geschichte einen Abschnitt von der Gründung gefunden, den ich euch mal kurz vorlesen möchte. Der Gründer der Heilsarmee, William Booth, sah sich bereits in seiner Kindheit mit Armut konfrontiert. Die erschütternde soziale und seelische Not seiner Mitmenschen hat ihn tief berührt. Um den zu den Randgruppen der Gesellschaft gehörenden Menschen zu helfen, erkannte Booth schon früh, die Kirche muss zu den Leuten gehen. Hier sehen wir, dass diese Bereiche Hand in Hand gehen können. Diese beiden Punkte, das evangelistische, missionarische und auch diese Nächstenliebe, das Soziale, waren ihm beides sehr wichtig. Und auch bei Jochen in München sehen wir, dass er sich in seinem Stadtteil sozial engagiert und da auch einen Anknüpfungspunkt zu den Leuten findet, um ihnen von Jesus zu erzählen. Jetzt kann man sich hier in Gusternhain fragen, ja, wie kann das denn bei uns aussehen? Wir hatten jetzt nicht, wie dieser William Booth, der in London lebte, in so einem Slum, wie man es auf Neudeutsch sagt. Hier wohnen ja keine Leute auf der Straße oder es gibt jetzt niemanden, der hier am Verhungern ist. Und wenn, würden diese Leute denn überhaupt dann auch in unsere Gemeinde kommen wollen? Und eine andere Frage, die man sich stellen kann, ist ja, wie sieht es denn dann heute bei uns aus, seinen Nächsten zu lieben? Was heißt es überhaupt, seinen Nächsten zu lieben? Ich denke da manchmal, es ist ähnlich wie bei mir zu Hause. Einige Männer kennen das vielleicht, wenn die Frau einen fragt, Schatz, liebst du mich denn? Da kann man entweder sagen, ja, habe ich dir doch bei der Hochzeit gesagt. Ein Großteil von euch war hier sogar Zeuge davon. Aber was heißt es wirklich, jemanden zu lieben? Weil diese Liebe oder Nächstenliebe ist eines dieser Worte, was auch im christlichen Kontext häufig verwendet wird, aber es ist manchmal nicht so wirklich greifbar. Man kann es manchmal nicht so wirklich sagen, jetzt liebe ich jemanden oder jetzt liebe ich jemanden nicht. Und eine andere Frage, die man sich noch stellen kann, ja, warum soll ich mich denn überhaupt irgendwo noch sozial engagieren? Ich habe ja genug mit meiner Arbeit, mit meiner Familie, mit meiner Mitarbeit hier in der Gemeinde zu tun. Das sind doch auch alles gute Dinge. Da habe ich doch gar keine Zeit mehr, mich irgendwo da noch sozial zu engagieren. Und um diese drei Fragen soll es heute in der Predigt gehen. Warum Sollte ich meinen Nächsten lieben? Was ist die christliche Nächstenliebe überhaupt? Und wie kann das heute aussehen? Und die Liebe bzw. die Nächstenliebe ist besonders im Neuen Testament und auch in der ganzen Bibel ein sehr präsentes Thema. Und wir werden uns im Laufe der Predigt heute einige Bibelstellen anschauen, ja, wo wir einfach ja, zu den Fragen zumindest teilweise eine Antwort finden. In der Vorbereitung hatte ich mir mal so alle Bibelstellen aus dem Neuen Testament rausgeschrieben, die mit Nächstenliebe direkt zu tun hatten, und hatte da eine ganze DIN A4-Seite. Aber keine Angst, wir werden heute nicht alle durchgehen, sondern nur einen Auszug davon. Und die Frage nach dem, warum wir unsere Nächsten lieben sollen, kann man, denke ich, zum Großteil damit beantworten, wenn man sich die biblische Grundlage von unserem Auftrag vor Augen führt. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Die Nächstenliebe ist die Erfüllung des Gesetzes Gottes. Das finden wir zum Beispiel in Römer 13 in den Versen 8 bis 10. Römer 13, die Verse 8 bis 10. Bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Die Gebote gegen Ehebruch, Mord, Diebstahl und Begehren sind wie auch alle anderen Gebote in diesem einen Gebot zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe fügt niemandem Schaden zu. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz. Das Gebot der Nächstenliebe wird hier in diesem Text als die Grundlage von allen zwischenmenschlichen Geboten bezeichnet. Wir lesen hier von Mord, von Diebstahl, von Begehren, von Ehebruch, was uns sicherlich aus den 10 Geboten bekannt vorkommt. Und dieses Gebot der Nächstenliebe fasst diese Gebote alle zusammen. Ich denke, das ist ähnlich wie in unserer Bundesrepublik mit dem Grundgesetz, welches auch das Fundament für alle anderen Gesetze bildet. Denn wenn man sich an dieses grundlegende Gesetz hält, hält man sich automatisch auch an die anderen Gesetze. Weil wenn man andere liebt, würde man ihnen ja keinen Schaden zufügen wollen, indem man sie zum Beispiel umbringt. Und auch andersrum, wenn man eines dieser Gebote verletzt, verletzt man damit auch das Grundgesetz oder dieses Grundgebot. Vor einigen Wochen war hier in Hessen ja auch Landtagswahl. Da durften wir nicht nur über die neue Regierung abstimmen, sondern es ging auch um die Verfassung. Und die Verfassung ist auch so eine Gesamtheit der Grundsätze und eine Grundordnung, die die Basis für weitere Gesetze und auch für politische Entscheidungen bildet. Und bei diesen Gesetzen, die von Politikern erlassen werden oder vorgeschlagen sind, bin ich mir manchmal nicht so hundertprozentig sicher, mit welchen Motiven sie das wirklich machen oder aus welcher Motivation heraus sie gewisse Gesetze formulieren. Aber bei Gott ist das ganz anders. Da können wir uns darauf verlassen, dass wenn er uns Gesetze und Gebote gibt, dass diese gut für uns sind, dass er damit einfach zu einem guten zwischenmenschlichen Leben und einem guten Leben hier auf der Erde uns helfen möchte. Und ich hoffe und bete, dass wir das einfach immer auch mehr verstehen und erkennen, dass wenn Gott uns Gebote und Gesetze gibt, dass die gut für uns sind und dass da seine guten Gedanken für uns drin verankert sind. Und dieses Gebot der Nächstenliebe gibt Jesus auch ganz speziell seinen Jüngern. Unter anderem in einer Stelle beim letzten Abendmahl, also kurz bevor Jesus stirbt, wo er nochmal ganz komprimiert den Jüngern die wichtigsten Dinge mitgibt. Und darunter auch ihren Auftrag, was wir in Johannes 13 in den Versen 34 und 35 finden. Johannes 13, Vers 34 und 35. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr auch einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist der zweite Punkt, den ich heute habe. Nächstenliebe ist ein Merkmal nicht nur der Jünger, sondern auch der Gemeinde Jesu, wo die Jünger ja der Anfang davon waren. Und damals war das, denke ich, auch ein Stück weit das Alleinstellungsmerkmal von den Jüngern, wenn sie sich so in einer liebevollen Art ja untereinander verhalten haben. Wo ich vielleicht die Leute von außen stehen, dann gedacht haben, so wow, was, wie machen die das? Oder irgendwas ist an denen anders? Was ist mit denen? Ich weiß zwar nicht, wie es genau damals war, aber ich denke auch heute in unserer egoistischen und selbstzentrierten Gesellschaft ist es nicht üblich, dass in einer Gruppe, egal wie groß die auch ist, alle gut miteinander auskommen. Da ist Lästern und gegenseitiges Ausnutzen oder Streit oftmals an der Tagesordnung. Und Jesus sagt seinen Jüngern nicht nur, dass sie sich untereinander lieben sollen, sondern im gleichen Kapitel, einige Verse vorher, wäscht er ihnen die Füße. Was so auch eines der bekannten Sinnbilder ist, wo Jesus seinen Jüngern dient und auch wirklich praktisch ihnen seine Liebe zeigt. Und Johannes formuliert das in seinem ersten Brief, diese Aufforderung an die Jünger oder dieses Merkmal sogar noch etwas krasser, wo wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Abvers 20 lesen. Also 1. Johannes 4, Abvers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist ein Kind Gottes. Und wer den Vater liebt, der liebt auch seine Kinder. Hier geht es auch ganz speziell um den Umgang mit unseren Glaubensgeschwistern, wo Johannes hier sagt, wir können Gott nicht lieben, wenn wir unsere Mitmenschen, unsere Geschwister nicht lieben. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie im Mannschaftssport. Ich mache ja gerne Sport und besonders auch, wenn man irgendwo im Team spielt und als Team versucht zu gewinnen. Was ich aber überhaupt nicht mag, ist, wenn ich in einem Team spiele, wo sich nur gegenseitig angemotzt wird, wenn irgendwie der Ball verloren wird oder einem etwas nicht so gelungen ist. Und da würde es auch nicht zusammenpassen, wenn das Team vor dem Spiel zusammenkommt und der Trainer so die letzten Anweisungen an seine Mannschaft gibt und sagt, hier, so und so sieht unsere Taktik aus und vergesst nicht, ihr spielt als ein Team, ihr müsst zusammenhalten, ihr müsst euch gegenseitig unterstützen. Und die Mannschaft dann auf den Platz rausgeht und sobald der erste Fehlpass gespielt ist, ist das Geschrei wieder groß und die Leute schreien sich nur an. Und ich denke, so passt das auch bei uns Christen nicht zusammen, wenn wir zwar an Gott glauben und ihn lieben, aber unsere Glaubensgeschwister hassen. Und ich glaube, dieser Hass heißt nicht nur wirklich aktiv, unseren Mitmenschen etwas Schlechtes zu tun, sondern Hass beginnt auch schon, indem wir Mitmenschen ignorieren oder unversöhnt oder im Unfrieden mit Leuten zusammenleben. Und das gibt kein gutes Bild nach außen. Genauso wenig, wie ich in so einem Team spielen würde, sehen die Leute von außerhalb, auch die Gemeinde, und fragen sich ja, wie passt das zusammen? Und im Gegensatz dazu ist eine Gruppe, die zusammenhält und die sich unterstützt, attraktiv für andere, sich auch dort anzuschließen. Und wie das auch vielleicht ganz praktisch aussehen kann, schreibt Paulus in Römer 12, Vers 18 oder gibt uns da den Tipp, wo er sagt, haltet, soweit es an euch liegt, Frieden untereinander. Ich denke, das ist ganz praktisch. Also man kann nicht jeden Streit und jede Ungereimtheit, besonders in so einer großen Gruppe, vermeiden. Aber allein schon, wenn wir unser Bestes tun, da mit unseren Mitmenschen, egal ob es jetzt Gemeinde ist oder in unserem Alltag auf der Arbeit, da einfach in einem guten Miteinander zu leben, ist das schon ein erster Schritt. Wir haben jetzt in den ersten beiden Punkten gesehen, dass die Nächstenliebe die Grundlage aller zwischenmenschlichen Gebote Gottes ist und dass Jesus uns auch als seine Gemeinde den Auftrag gegeben hat, uns untereinander zu lieben oder unseren Nächsten zu lieben. Und dass wir Gott nicht lieben können, wenn wir unsere Mitmenschen nicht lieben. Und jetzt noch die letzte Frage, ja, was heißt das denn wirklich konkret? Ich bin auch eher so ein praktischer Typ, ich möchte am liebsten eine konkrete Aufgabe haben. Und da wollen wir uns auch nochmal einige Bibelstellen anschauen, die da einen Hinweis drauf geben. Und eine der bekanntesten Bibelstellen über die Nächstenliebe ist zum Beispiel in Markus 12, Vers 32 bis 34, wo Jesus in einer Diskussion mit den Schriftgelehrten ist und diese ihm die Frage stellen, ja, was ist denn das wichtigste Gebot? Und Jesus ihnen mit dem Doppelgebot der Liebe antwortet und sagt, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft und den Nächsten wie dich selbst. Und darauf antwortet ihm hier einer der Schriftgelehrten in Markus 12, Vers 32 bis 34. Das hast du sehr gut gesagt, Lehrer. Du hast die Wahrheit gesprochen, als du sagtest, dass es nur einen einzigen Gott gibt und keiner außer ihm. Und ich weiß auch, dass es wichtig ist, ihn von ganzem Herzen mit all meinen Gedanken und all meiner Kraft zu lieben und meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Das ist weit wichtiger, als all die Brandopfer und Opfergaben darzubringen, die vom Gesetz vorgeschrieben wurden. Als Jesus sah, welche Einsicht dieser Mann besaß, sagte er zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Jesus bestätigt hier diesen Schriftgelehrten, der behauptet hatte, dass den Nächsten zu lieben und Gott zu lieben wichtiger ist als alle Brand- und Schlachtopfer. Und im Alten Testament lesen wir ja in 3. Mose, dass damals das Volk Israel dazu angehalten wurde, regelmäßig Opfer zu bringen. Zum Beispiel das Brandopfer, bei dem das Opfertier völlig verbrannt wurde. Also davon ist nur Asche übrig geblieben. Und das sollen sie täglich und zu besonderen Anlässen tun. Und bei den Schlachtopfern, das ist so ein Überbegriff für verschiedene Opfer, wo zumindest ein Teil eines Tieres als Gabe oder Abgabe an den Tempel und auch zum Opfern gegeben wurde, entweder aus Dankbarkeit oder Wiedergutmachung oder auch aus anderen Gründen. Und wir lesen wirklich in einigen Kapiteln im Alten Testament relativ detailliert die Anweisungen, dass wir solche Opfer darbringen sollen und wie das alles vonstatten geht. Und dass das einfach von uns auch ein Stück weit Dank oder Reue oder völlige Hingabe ausdrückt. Also hört es hier an sich erstmal positiv an. Nur Jesus setzt hier andere Prioritäten. Für uns heißt das im Umkehrschluss, wenn Jesus sagt, dass es wichtiger ist, den Nächsten zu lieben, als Opfer zu bringen, dass wir auch keine Ausreden bringen können, dass wir mit anderen, vielleicht auch guten Dingen zu sehr beschäftigt sind, um unseren Nächsten zu lieben. In der Vorbereitung zu der Predigt habe ich einige Abende im Büro verbracht, um einfach ja, zu sehen, was die Bibel zu dem Thema sagt oder was ich jetzt auch heute hier sage. Meine Frau war nicht immer so glücklich darüber, dass sie lieber gehabt hätte, wenn ich bei ihr auf dem Sofa gesessen hätte und wir uns vielleicht irgendwas angeschaut hätten oder zusammen geredet hätten. Und damit hatte sie auch ein Stück weit recht. Weil auch wenn ich jetzt hier vorne stehe und predige, bringt mir das alles nichts, wenn ich dafür selbst meine engsten Beziehungen vernachlässige. Ganz so schlimm war es jetzt hier in der Vorbereitung nicht, aber wenn man das regelmäßig macht und denkt, oh, ich bin hier so beschäftigt mit meinen ganzen Aufgaben, aber dafür einfach die Beziehung vernachlässige, dann ist das nicht richtig. Denn Jesus beschuldigt zum Beispiel auch die Schriftgelehrten in Lukas 11, Vers 42, dass sie dort zwar den Zehnten geben, also ist ein anderes Beispiel, aber sie haben sich trotzdem an Gottes Gesetz gehalten, aber dafür die Gerechtigkeit und die Liebe außer Acht gelassen haben. Und Jesus, ja, schreibt ihnen da ein recht vernichtendes, ein recht klares Urteil, dass sie am Willen Gottes vorbeileben und sagt, schlimm wird es euch ergehen. Ähnlich ist das vielleicht auch im Lobpreis, wenn wir Gott anbeten mit Liedern und ihm da ja unsere völlige Hingabe ausdrücken, aber dann in unserem Alltag unsere Nächsten nicht lieben. Das passt auch irgendwie ja nicht ganz zusammen. Und Gott sagt im Alten Testament auch durch den Propheten Hosea in Kapitel 6, Vers 6, ich kann euer Geschrei nicht hören, ich kann die Klänge von euren Instrumenten sind mir ein Graus. Ich will viel lieber, dass ihr Barmherzigkeit übt, dass ihr mit euren Mitmenschen gut umgeht. Und ich denke, Barmherzigkeit ist hier auch eine Ausdrucksform der Liebe. Jesus sagt hier ganz klar, egal wie wir uns an die Vorschriften vom Alten Testament oder an andere Vorschriften halten, wenn wir unsere Nächsten nicht lieben, dann leben wir an seinem Willen vorbei. Und bei diesem Doppelgebot der Liebe möchte ich auch noch auf ein kleines Detail eingehen. Das heißt da ja, liebe den Nächsten wie dich selbst. Und viele verstehen das so, ja, ich muss zuerst mich selbst lieben, bevor ich andere lieben kann. Aber das würde im Widerspruch zu diversen Bibelstellen stehen, wo es heißt, achte den anderen höher als euch selbst. Zum Beispiel in Philipper 2, Vers 3. Und ich denke, ein Schlüssel, wie wir das ein Stück weit auflösen können, was da wirklich mit gemeint ist, finden wir in der Bergpredigt. In einem relativ bekannten Vers, der auch als die goldene Regel bezeichnet wird, wo es in Matthäus 7, Vers 12 heißt, gehe so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Wenn man jetzt dieses Gebot der Liebe mit diesem Satz ein bisschen umformuliert oder ergänzt, könnte es sich so anhören. Liebe deinen Mitmenschen so, wie wenn dieser andere du selbst wärest. Also liebe deinen Mitmenschen so, wie wenn dieser andere du selbst wärest. Und diese Liebe, die wir an andere weitergeben, die kommt auch nicht aus uns heraus, sondern sie kommt von Gott, weil er uns zuerst geliebt hat und weil wir ihn in erster Linie auch lieben sollen. Und da schließt sich dann der ganze Kreis, wo wir vorhin gehört haben, dass wenn wir Gott lieben, lieben wir auch oder sollen wir auch seine Kinder, also unsere Mitmenschen, lieben. Und wir kommen nochmal zurück zur letzten Bibelstelle, wo Jesus mit seinen Jüngern beim Abendmahl zusammensitzt. Wollen wir uns in Kapitel 15, also ein bisschen später, noch eine Stelle anschauen, wo Jesus dieses Thema noch einmal aufgreift. Also in Johannes 15, die Verse 12 bis 17. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Jesus gibt hier seinen Jüngern und damit auch uns konkret noch einmal, ja, nicht nur den Auftrag, sondern eine Verantwortung. Wir sind nicht seine Diener, denen er einfach irgendwelche Aufgaben zuteilt, mach du mal, sondern er weiht uns in seinen Plan ein und überträgt uns da eine Verantwortung. Und hier haben wir auch wieder die Überschneidung mit dem evangelistischen Lebensstil. Er gibt uns hier ganz konkret, oder er beruft uns dazu, hinzugehen und Frucht zu tragen, die ewigen Bestand hat. Das heißt im Grunde genommen, dass wir mit unserem ganzen Leben Gott ehren sollen, indem wir zum einen gut mit unseren Mitmenschen auch umgehen, indem wir uns untereinander lieben sollen und dass wir sie auch zu Gott führen, weil das ist das, was wirklich ewigen Bestand hat. Und was vielleicht auf dem Weg dahin ein erster Schritt sein kann, ist in der Unterüberschrift von der Predigt versteckt. Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt. Ich blende nochmal die erste Folie ein. Jeden Tag eine gute Tat. Einige von euch kennen das vielleicht als Motto der Pfadfinder, wo es darum geht, der Oma über die Straße zu helfen oder Kekse zu verkaufen. Aber ich denke, viele verstehen den Satz falsch, wenn die sagen, ja, Pfadfinder, die machen halt eine gute Tat am Tag und das reicht dann. Dann haben die für den Tag alles erledigt. Ich bin selbst seit 3 Jahren bei den Pfadfindern, habe das vorher auch ja manchmal ein bisschen belächelt, als meine Schwestern da noch in jüngeren Jahren dahin gegangen sind und ich noch nicht. Aber seitdem ich den Hintergrund davon verstanden habe, sehe ich das echt als eine Hilfe für den Alltag, auch auf unsere Nächstenliebe. Und hier habe ich euch zum Abschluss noch einen Abschnitt aus dem Abschiedsbrief von dem Gründer der Pfadfinder, Robert Baden-Powell, heißt er oder hieß er. Der hat einen Abschiedsbrief an die Pfadfinder geschrieben und da möchte ich euch zum Abschluss noch einen kurzen Abschnitt vorlesen, der das ein bisschen erklärt. Mein Leben war glücklich und ich möchte nur wünschen, dass jeder von euch ebenso glücklich lebt. Ich glaube, Gott hat uns in diese Welt gestellt, um darin glücklich zu sein und uns des Lebens zu freuen. Das Glück ist nicht die Folge von Reichtum oder Erfolg im Beruf und noch weniger von der Nachsicht gegen sich selbst. Ein wichtiger Schritt zum Glück besteht darin, dass ihr euch als nützlich erweist und des Lebens froh werdet, wenn ihr einmal Männer und Frauen werdet. Das eigentliche Glück aber findet ihr darin, dass ihr andere glücklich macht. Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt. Das heißt für mich, dass es bei diesem Satz jeden Tag eine gute Tat nicht darum geht, irgendeine lästige Pflicht abzuhaken, die uns aufgelegt wurde, sondern es geht darum, andere glücklich zu machen, was einen dann auch selbst glücklich macht. Und für mich heißt dieser Satz, und vielleicht kann es auch für jeden von euch der nächste Schritt in der Nächstenliebe sein, dass ich mir jeden Tag bewusst Gedanken darüber mache, wie ich anderen Leuten Gutes tun kann und das dann auch umzusetzen. Nämlich dann wird die Nächstenliebe auch zu einem Lebensstil. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater, ich möchte dir hier einfach danken dafür, dass ja, wir wissen dürfen, dass du uns liebst und dass ja, diese Liebe allein von dir kommt. Ja, wir sind von dir geliebt und möchten das auch weitergeben. Und ich möchte dir einfach bitten, dass du uns da hilfst, ja, in den Alltagssituationen, wo wir sind, dass wir ja, das einfach umsetzen können. Du siehst, dass es nicht so einfach ist, dass ja, auch mit Leuten zu tun haben, ja, die mir nicht mögen, die mir am liebsten aus dem Weg gehen würden. Hilf uns einfach da, ja, Zeuge für dich zu sein und einfach, ja, von unserer Seite da einen liebevollen Umgang miteinander zu pflegen. Amen.